Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Hier sprechen wir darüber, wie Veränderung gelingt in Organisation, in Führung und bei uns selbst. Heute widmen wir uns einem Thema, das für viele Unternehmen hochrelevant ist und gleichzeitig enorme Komplexität mit sich bringt, nämlich Fusion und tiefgreifende Transformation. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Alina von Bruck. Alina ist Vorständin der Barmenia Gotha AG und gehört zu den prägendsten Führungspersönlichkeiten hinter der Fusion von Barmenia und Gotha, einen der bedeutendsten Zusammenschlüsse im deutschen Versicherungsmarkt der vergangenen Jahre. Mit Alina möchte ich heute darüber sprechen, wie eine solche Fusion konkret umgesetzt wird. Also was passiert hinter den Kulissen, wenn zwei große Organisationen zusammenwachsen beispielsweise? Oder wie lassen sich auch unterschiedliche Kulturen, Strukturen und Arbeitsweisen miteinander verbinden? Und was bedeutet das alles für Führung, Mitarbeitenden und auch vor allem für das Veränderungsmanagement im Alltag? Und Alina bringt dafür eine besondere Perspektive mit, nämlich sie kennt die Versicherungswelt aus der Tiefe, aus dem Bereich der Versicherungsmathematik, dem Risikomanagement, der Kapitalanlage und der Produktentwicklung, gleichzeitig aus der strategischen Verantwortung auf Vorstandsebene. Und genau diese Kombination, diese Verbindung aus fachlicher Substanz und Führungserfahren macht das Gespräch für mich so spannend. Liebe Alina, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen bei Next Level Change.
Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch.
Ja, perfekt. Und wir hatten das gerade auch im Vorfeld schon skizziert. Und was mir bei dir immer auffällt, jetzt auch gerade mit deinem Engagement in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, unter anderem auch im InsureLab Germany, finde ich, bist du eine Person, die einfach sehr engagiert ist und einfach irgendwie hochgradig neugierig ist auf die Veränderung im Markt, auf Menschen, auf Begegnungen, auf junge Unternehmer. Und da frage ich mich natürlich immer so, wo kommt das her, Alina?
Dankeschön. Erstmal finde ich, ist das ein nettes Kompliment. Ich finde es einfach spannend, neue Dinge zu sehen, mal was anderes zu machen. Also klar, mein Alltag ist total fordernd, aber ich bin jetzt in der Versicherung unterwegs, war lange in der Versicherung. Das heißt, ich sehe natürlich schon häufig die gleichen Leute, die gleichen Dinge. Und gerade mit dem InsureLab finde ich es spannend, auch mal ein bisschen was anderes zu sehen. Natürlich ist es immer noch Versicherung, aber mit Startups sind andere Unternehmen, Menschen in Startups, die auch anders denken, eine andere Perspektive haben. Und das finde ich einfach spannend im Austausch. Und ich finde die Impulse auch immer spannend.
Ja, also das Das Thema, es hat immer was mit Prioritätensetzung zu tun, ne? Weil ich glaube, dein Terminkalender wird sehr, sehr, sehr voll sein bei den ganzen Aufgaben, die du vollziehen musst und darfst und möchtest. Und da ist dann auch immer so ganz spannend zu gucken, so die richtigen Prioritäten zu setzen und zu gucken, was treibt mich voran, ja, oder worauf habe ich irgendwie Lust und was wird mich irgendwie auch inspirieren. Und ich finde es heute total spannend, halt mit dir auch über diese riesengroße Fusion zu sprechen und da auch nochmal zu verstehen oder ein bisschen besser zu verstehen, wie so ein Prozess irgendwie abläuft und wie auch da sozusagen ja die Herausforderung, also sowohl auf technischer als auch menschlicher, als auch auf organisatorischer Ebene irgendwie zu begreifen und dann auch irgendwie in der ganzen Fusion zu synchronisieren. Und vielleicht so als Einstieg in dieses große Thema, wie war das für dich, als es irgendwie klarer wurde, dass diese Fusion ansteht? Wie hast du das aufgenommen? Also wie war sozusagen so dein persönlicher Umgang mit diesem großen Veränderungsthema?
Mega spannend. Da vielleicht auch noch zum Hintergrund. Es waren ungefähr 4 Wochen, innerhalb derer klar wurde, dass ich in den Vorstand berufen wurde und dass wir fusionieren. Okay. Also es war ein ganz, ganz kurzer Zeitraum, wo viele spannende Dinge passiert sind. Und ich fand es einfach total spannend, dass so eine Herausforderung kommt, dass ich da auch genau die Chance habe, das mitzugestalten. Wäre das 2 Jahre vorher gewesen, wäre ich ja noch gar nicht so nah dran gewesen. Und so war ich halt direkt mittendrin. Fand ich wirklich super. Und das ist natürlich für uns auch was Spannendes als Unternehmen, denn Barmenia Wigota sind Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit. Da ist es nicht üblich, dass so ein Zusammenschluss stattfindet. Größere Unternehmen kennen das wahrscheinlich viel mehr. Da gibt es viel mehr Unternehmenskäufe, Verkäufe. Die kennen das irgendwie, dass jemand Neues in den Konzern kommt. Und für uns in der Größe gab es das lange nicht mehr. Und das heißt, für die meisten im Unternehmen war das total neu, eine total neue Erfahrung und natürlich auch eine super steile Lernkurve.
Ja, und das finde ich auch, glaube ich, ganz spannend, so das Thema, das du gesagt hast jetzt gerade. Na, ich fand das total spannend. Also es war total, also es war A, sehr dicht, ne? Also ich wurde in den Vorstand berufen und dann habe ich erfahren, oh Mensch, wir haben jetzt eine Fusion. Und du sagst zu beiden, ey, das ist total spannend, ich habe da Lust drauf. Warum ist das so bei dir? Also, weil das ist natürlich so ein Grundmoment von Wunsch an alle Mitarbeitenden, dass die sich auch auf Veränderung und auf Dynamik so ein Stück weit auch freuen und auch das so als spannend betiteln. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, boah, so eine Veränderung, da ist eh alles so dynamisch gerade und ich weiß gar nicht, wo sich die ganze Branche hin entwickelt und jetzt sollen wir noch fusionieren und das dann auch so Momente von Skepsis, von Angst, von Zurückhaltung stattfinden und nicht wie du, dass du sagst, boah, finde ich ja mega spannend, habe ich richtig Bock drauf, vielen Dank, dass ich da Verantwortung übernehmen darf, in der Transformation. Hast du da so eine Idee, wo kommt das her?
Finde es einmal mega spannend, halt einfach neue Sachen zu machen und sowas miterleben zu dürfen. Also ich finde, das ist auch ein Privileg, dann bei sowas dabei zu sein. Für mich war das natürlich auch eine große Chance, gerade in dieser Veränderung, gerade neu im Vorstand zu sein und Dinge mitzugestalten. Also ich kam in ein Umfeld, wo nicht alles gesetzt war und dann bin ich halt da und muss erstmal gucken, wie ich mich zurechtfinde, sondern es hat sich ganz viel verändert. Es wurde ganz viel und wird auch immer noch ganz viel neu gemacht. Das ist natürlich ein super Punkt, genau da auch dann mit in die Gestaltung reinzugehen. Ich kann das aber auch total verstehen. Und auch wenn ich grundsätzlich da eine super große Begeisterung habe, heißt das nicht, dass ich nie mal eine Phase hatte, wo ich dachte, oh Gott, jetzt gerade passt es nicht oder oh weh, ob das jetzt wirklich was wird und wirklich was Gutes wird. Also ich kann jeden Vorbehalt auch verstehen, wenn jemand sagt, Moment mal, mir ist das gerade zu schnell oder ich weiß nicht, wo ich mich dann wiederfinde. Natürlich gab es bei mir auch Themen, wo ich gesagt habe, oh, das ist jetzt anstrengend, das hätte ich vielleicht nicht gehabt, wenn ich einfach nur so im Unternehmen berufen worden wäre und wir nicht den Merger vor der Brust gehabt hätten.
Kann ich gut nachvollziehen. Und auch so wie du das sagst, ist natürlich auch total spannend, auch diese unterschiedlichen Perspektiven zuzulassen, auch zu verstehen, dass Menschen aufgrund ihrer Werte und Passion einfach auch unterschiedlich ticken und ich die sozusagen auch in ihrer Unterschiedlichkeit mitdenken muss und auch berücksichtigen muss bei Veränderungsprozessen. Und an was hast du dann sozusagen gedacht oder was war dir vielleicht da auch in der Konzeption des gesamten Prozesses irgendwie wichtig, dass das aus deiner Perspektive irgendwie gelingt?
Verschiedene Dinge. Das eine ist natürlich so die Mitarbeitenden. Also mir ist es immer wichtig persönlich, dass sich die Menschen wohlfühlen in meinem Umfeld und im Unternehmen, und auch gleichzeitig sagen, ich finde das gut, was da passiert. Gleichzeitig denke ich natürlich auch ans Unternehmen und auch wenn es mal so Tiefphasen gibt oder gab, wo ich dachte, ah, da läuft jetzt gerade ganz viel schief, war das trotzdem ein Punkt, der mich rausgezogen hat, dass ich dachte, wir machen aber insgesamt was Besseres, auch wenn gerade irgendwas blöd läuft. Trotzdem stehe ich hinter dem, was wir tun und glaube, dass wenn wir jetzt Dinge umsetzen und die Schwierigkeiten überwinden, dass wir am Ende dann auch besser sind und dadurch auch Erfolge erzielen. Und das ist so das, was mich treibt, wo ich sage, naja, ohne Herausforderungen wäre es dann ja auch nicht so spannend. Dann würden wir am Ende sagen, gut, hätte jetzt auch jeder andere geschafft. So können wir sagen, hey, wir haben wirklich was Großes gemacht und wir können stolz auf das sein, was wir am Ende geschaffen haben.
Hast du so Punkte, wo du sagst im Nachgang, boah, das ist total schön, dass das aufgegangen ist von der Idee? Also, ne, man hat ja so eine Idee und auch so Schwerpunkte, wo man sagt, die wären mir wichtig oder ich glaube, dass die Punkte sollten Berücksichtigung finden bei der Transformation, die anstehen. Und das geht dann auch auf, gedanklich, und kommt sozusagen positiv in Resonanz, mit den Organisationen. Gibt es da so Punkte, wo du sagst, ah, das freut mich, dass das so geglückt ist?
Könnte ich total viele Themen nennen. Ich hätte jetzt zwei konkrete und ich hoffe, ich tue keinem Unrecht von all den Kollegen, wo es super gelaufen ist, die ich nicht benenne. Das eine ist, wir haben, also in der Leben ist es ja so, dass wir zu einem Risikoträger geworden sind. Also auf der einen sind Barmenia und Gotha zusammengegangen, aber Barmenia und Leben und Gotha Leben sind auch schon ein Risikoträger. In Komposite und Kranken sind wir noch nicht so weit. Es war natürlich doppelte Herausforderung, Fusion insgesamt und gleichzeitig Rechtlich ist das eine Bestandsübertragung, die Bestandsübertragung in der Leben. Das hat im Hintergrund auch bedeutet für die Kollegen im Service, dass wir plötzlich zwei Servicebereiche zusammengeschmissen haben. Also all die Leute, ne, wo der Kunde anruft und Anliegen hat oder wo Anträge eingereicht werden. Also die, die das Bild nach draußen geben, die waren plötzlich damit konfrontiert. Wir haben hier zwei Bereiche, die zusammenkommen. Prozesse, die total unterschiedlich sind, zwei unterschiedliche Systeme. Wir haben plötzlich Produkte, die aber nur noch auf dem einen oder anderen System laufen. Das heißt, da mussten Kollegen in andere Systeme eingearbeitet werden, mussten von heute auf morgen neue Produkte lernen. Und der Zeitraum dafür war unglaublich kurz, weil wir sehr lange aus kartellrechtlichen Gründen nicht miteinander sprechen durften oder nur in einem ganz, ganz engen Rahmen. Das heißt, das war zeitlich extrem kurz zu sagen, jetzt sind wir zusammen und jetzt muss das Ganze funktionieren. Und das hat wirklich gut funktioniert. Absolut geräuschlos und das merkt man so nach draußen nicht, aber ich finde, das ist halt wirklich was, was wir richtig gut gemacht haben und was man so nicht unbedingt hätte erwarten können, weil das wirklich eine große Herausforderung war. Und das Zweite, das ist auch sowas, was mich dann immer wieder motiviert. Wir haben natürlich auch in den Ressorts, also bei mir ist es ja Leben bzw. Vorsorge und Vermögen und im Vertrieb völlig neue Kollegen und Ansprechpartner, aber auch natürlich viele Chancen, eine neue Aufstellung. Und wir hatten verschiedene Termine mit den Kollegen aus dem Maklerbereich, wo auch viele Kollegen von der Barmenia dazugekommen sind, die ich jetzt noch nicht so kannte. Und da ist eine riesengroße Motivation zu sagen, hey, wir starten zusammen durch, wir machen zusammen was Gemeinsames. Und das finde ich auch cool, wenn dann so eine Motivation von beiden Seiten kommt und sich auch trägt, dass alle sagen, hey, es ist gerade vielleicht auch nicht immer alles leicht mit dem Merger. Auch da haben wir systemisch, prozessual Herausforderungen, weil natürlich unterschiedliche Systeme und Prozesse da sind. Trotzdem haben alle Lust, zusammenzuarbeiten und meckern nicht über das, was nicht funktioniert, sondern schauen auf das, was besser geworden ist.
Ja, ich finde das auch ganz toll, dieses Thema Chancenorientierung zu denken, also chancenorientierter zu denken und gleichzeitig auch zu sehen, dass wir oder dass ihr sozusagen einen guten Umgang mit den ja komplexen Situationen findet. Also das hattest du auch gerade, oder das ist mir so aufgefallen, ich bin fachfremd. Ich bin in der Versicherung sozusagen, durfte ich noch nie arbeiten und habe so Berührungspunkte immer ab und zu. Und was ich beobachte, ist so das Thema, dass die Komplexität, die rechtliche Komplexität und auch sozusagen die Komplexität in den Produkten immer relativ hoch ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass dann sozusagen zwei große Organisationen zusammen fusionieren, entsteht natürlich noch eine höhere Komplexität, weil sozusagen einmal die Systeme an sich komplex sind und dann kommt noch so eine Fusion dazu. Wie habt ihr diese Komplexität gemeistert oder wie habt ihr sozusagen die ganzen einzelnen Fäden sozusagen auseinandergeknotet oder hattet ihr die auch irgendwie immer im Blick? Wie ist dir das gelungen?
Wir haben noch gar nicht alles in einem perfekten neuen Zustand. Das ist jetzt wirklich Arbeit nach und nach. Ja. Und im Grunde war so der erste Schritt vor dem Merger zu sagen, wir arbeiten jetzt erstmal darauf hin, dass alles, also A, funktioniert, die beiden Lebensversicherer zusammenkommen und natürlich die Konzerne auch. Und wir zum Tag 1 startklar sind. Also wir gucken auf all das, was für Kunden, für den Vertrieb wichtig ist, dass wir nicht plötzlich da stehen und alle sagen, ah, war ja klar, ihr seid zusammengekommen, funktioniert erstmal nichts. Ja. Und ansonsten gucken wir, dass wir in der Priorisierung verschiedene Dinge mit einbauen. Also auf der einen Seite wollen wir natürlich weiter neue Sachen machen, wie auch sonst neue Produkte, Service weiterentwickeln, diese Dinge, die halt nach draußen hin für Kunden, Vertrieb wichtig sind. Genauso priorisieren wir aber auch Themen, die jetzt wichtig sind, um zusammenzukommen, also entweder kulturelle Themen, aber auch natürlich technische Themen, also Systeme zusammenzuführen, Dinge neu zu machen, zu verändern. Also es ist ja auch nicht immer nur der eine oder der andere Prozess, manchmal ist es was komplett Neues und wir gucken, dass sich beides so die Waage hält. Denn natürlich sind Ressourcen auch irgendwo begrenzt, wir können nicht alles machen und nicht alles in ein Jahr reinstopfen, sondern wir gucken, was bringt uns was und gucken auch, dass wir an allen Stellen weiterkommen, dass wir nicht auf der einen Seite uns nur mit uns selbst beschäftigen und erstmal intern alles sauber machen, auf der anderen Seite hilft es natürlich auch nichts, wenn wir jetzt alles links liegen lassen und in 10 Jahren immer noch sagen, hier ist alles getrennt. Das ist auch nicht effizient, das bringt nichts und bringt langfristig dann dem Kunden natürlich auch nichts. Ja. Und deshalb gucken wir, dass wir beide Themenbereiche immer irgendwo mit unterbringen und natürlich auch gucken, was bringt uns am Anfang am meisten im Sinne von Vertrieb, Kunde, aber auch Effizienz. so dann auch erste Fortschritte zu machen, hin zu dann einem gemeinsamen Zielbild, was mit Sicherheit noch Jahre dauert, bis wir das dann komplett erreicht haben.
Ja, finde ich auch ganz gut, auch nochmal zu gucken, ne, wo sind die Hebel am größten und was wird auch so ein Stück weit vom Markt verlangt, ne? Wo müssen wir irgendwie gute Produkte anbieten oder wo lohnt es sich auch im ersten Schritt die Systeme zu synchronisieren? Das finde ich irgendwie total nachvollziehbar. Bei dem Thema sozusagen Umgang mit Neuem ist manchmal so meine Beobachtung, dass wir auch in der Versicherungsbranche, das gilt aber auch in anderen Kontexten, beispielsweise im Bankenwesen beobachte ich das auch, dass dort natürlich auch immer eine sehr langfristige Perspektive ist. Also die Zeit ist da immer sehr, sehr lang. Und auch so das Thema Sicherheitsorientierung da ist. Also dass es halt auch irgendwie klappt und dass man eine Verlässlichkeit hat für Kunden, als auch im eigenen Habitus, wenn ich sozusagen in der Versicherungsbranche arbeite. Und wie kann ich mir das zusammendenken mit dem Thema Innovation und Fusion? Also welche Bedeutung hat das auch vielleicht speziell für die Führungskräfte auch gehabt, ne? Du hast das ja auch selber gerade auch skizziert, was das so mit dir gemacht hat. Aber wenn ich mir manchmal so Versicherungen angucke, dann haben die immer viel Zeit, denen geht's in der Regel gut. Die haben dann auch so einen Sicherheitsmoment und die haben so einen Moment von Marktstress, also ich nenne das jetzt mal Marktstress, weniger. Und dann ist natürlich so ein Umgang mit Veränderung und so einer Fusion, glaube ich, dann noch herausfordernder, weil man das noch nicht so ganz häufig immer trainiert hat, ne? Also wenn ich das jetzt mal mit so einem Startup vergleiche oder mit anderen Automotive-Bereiche oder wie auch immer. Und was kam da auf die Führungskräfte so ein Stück weit zu und was hast du so beobachtet und auch welche Stellschrauben hast du da für dich in der Projektgruppe sozusagen gedreht, um die Transformation und die Rolle von Führung zu stärken. Gab es da so Punkte?
Erstmal vielleicht zu dem Punkt Langfristigkeit versus Kurzfristigkeit. Ich glaube, dass das völlig unabhängig von dem Merger, gerade in der Lebensversicherung, beides absolut immer aufeinander trifft. Die Langfristigkeit, wir haben unglaublich lange Verträge. Also es gibt kaum ein Geschäftsmodell, was so lange läuft. Also ein Vertrag läuft bei uns gerne auch mal. Also wir haben Verträge für Kinder, die und Leute werden 100, die 100 Jahre laufen, aber dass die 70, 80 Jahre im Bestand sind, ist gar nicht so ungewöhnlich. Das heißt, diese Langfristigkeit kennen wir sowieso aus dem Geschäftsmodell. Das Kurzfristige aber genauso, weil der Wettbewerb einfach extrem groß ist. Wir haben ein enges Marktumfeld. Das heißt, klar können wir uns ausruhen und ein Lebensversicherer ist auch, wenn er in Run-off geht, erstmal sehr lange ertragreich. Also wir verdienen sehr lange Geld, bis irgendwann der Bestand sehr klein wird. Trotzdem ist natürlich wichtig, dass der Bestand nicht immer weiter abnimmt. Und dadurch haben wir schon immer so diese Marktpräsenz und den Wunsch auch, neue Dinge zu machen. Also dieses Langfristige und Kurzfristige, das haben wir, ich sag mal, in der DNA, weil wir das auch ohne den Merger kennen. Im Merger war natürlich so, dass die Zeitkette extrem knapp war, von dem Zeitpunkt, also wir haben ja im September 23 kommuniziert und wir mussten bis Ende August 24 fertig sein, um rückwirkend verschmelzen zu können. Das heißt, und die ersten Abstimmungen mit der Aufsicht sind, ich glaube, im Januar 24 erfolgt. Das heißt, wir hatten so ungefähr 9 Monate am Ende in der Zeitschiene, um alles umzusetzen. Es war unglaublich viel, also was da rechtlich so hintersteht, was an Abstimmungen notwendig ist, an Vorbereitungen. Das ist unglaublich aufwendig bei gleichzeitig einem mega kleinen Team, weil, wie ich eben gesagt habe, kartellrechtlich viele nicht eingebunden werden durften. Also es galt immer die Maßgabe, es darf nur das abgestimmt werden, was wirklich notwendig ist. Es dürfen noch keine strategischen Dinge getauscht werden. Vertrieblich, Kapitalanlage mussten wir sehr, sehr zurückhaltend sein. Und im Grunde konnten wir vor allem über organisatorische Themen reden in einem sehr, sehr kleinen Kreis. Das brauchte natürlich auch Personen im Lead, die viel Verantwortung übernehmen. Also die sagen, ich fühle mich auch in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Auch wenn ich jetzt nicht mit 30 Leuten im Hintergrund sprechen konnte dazu, die gleichzeitig aber auch sagen, ich möchte das gestalten, ich habe eine Idee, um die Dinge umzusetzen, weil wir, wenn wir es nur im Vorstandsteam gemacht hätten oder mit einem Personenkreis, wo nicht so viele Verantwortung übernehmen wollen, wären wir überhaupt nicht dahin gekommen. Also es mussten einfach viele Leute, die involviert waren, dann auch sagen, für diesen Themenbereich übernehme ich die Verantwortung und kümmere mich auch darum, dass das funktioniert. Und ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen. Auf der einen Seite braucht man diese Leute, die dazu bereit sind, so eine große Verantwortung zu tragen, so viel Initiative auch haben. Gleichzeitig muss man denen dann natürlich auch die Verantwortung übertragen. Also dann kann man nicht festhalten und sagen, ich möchte alles selber entscheiden, sondern dann muss man auch loslassen und sagen, es gibt ganz viele Dinge, die die Personen oder ein kleines Team dann für sich entscheiden dürfen. Und ich glaube, dass das einfach super bereichernd ist für die Organisation, aber auch für die Personen, weil natürlich alle an so einem Prozess wachsen. Das ist für alle ein totaler Lerneffekt und ich glaube auch eine spannende Erfahrung.
Glaube ich auch. Woher hast du das Vertrauen genommen oder wie geht das, dann sozusagen Vertrauen zu schenken, zu sagen, du schaffst das oder ich übergib dir die Verantwortung für dieses Teilprojekt und ich freue mich auf das Ergebnis. Wie ist dir das gelungen, weil du die Menschen schon gut kanntest oder weil du irgendwie eine gute, schnelle Sensorik hattest, ob da eine Fachlichkeit ist oder wie hast du es gemacht?
Wir kannten, also ich habe ja nicht alleine Personen ausgesucht, sondern das haben wir vor allem im Vorstandsteam getan. Wir kannten die Personen natürlich aus der Vergangenheit und wussten auch, wem kann man das zutrauen, wer ist in der Lage und auch gewillt, sowas zu tragen und wer ist natürlich auch belastbar. Also man muss auch sagen, das war eine extreme Arbeitslast für die Personen in diesem Zeitraum, weil so viel geschafft werden musste. Es waren alles Dinge, die zusammenkommen mussten. Und das haben wir uns vorher überlegt. Das war keine Phase, wo man jetzt hätte sagen können, da ist eine Person, die kennen wir noch nicht. Wir testen mal, ob das funktioniert. Dafür hatten wir einfach nicht die Zeit. Also
Ja,
da haben wir
okay.
schon aus beiden Seiten auf die Leute gesetzt, wo wir wussten, die sind super, die können das, die sind fachlich toll, die sind in der Führung gut, die sind
Ja.
auch in der Kommunikation und Abstimmung gut, weil ja auch alles bei Menia Gotha-seitig abgestimmt werden musste. Das heißt, das half auch nicht, wenn irgendwer mit dem Kopf durch die Wand wollte. Also musste man schon viele Qualitäten mitbringen.
Ja, wow, also da kann ich mir vorstellen, was da an Profil gesucht wurde. Und das ist natürlich dann auch total schön, wenn man solche Profile innerhalb der Organisation findet und die dann mit solchen Aufgaben auch betreuen darf. Wenn du heute so auf die Fusion blickst, unterschiedliche Organisationen haben immer wieder unterschiedliche Organisationsbiografien mit unterschiedlichen Kulturen. Wie blickst du da drauf? Wie konnte oder wie wird sozusagen so eine Kultur synchronisiert? Und was bedeutet das dann auch für die Führungskräfte und aber auch für die Mitarbeitenden? Was beobachtest du da? Und vielleicht auch da vielleicht so im Hinblick auf, was hilft, genau diese Synchronisierung dieser zwei Kulturen irgendwie zu beflügeln oder zu stärken?
Zum einen waren Barmenia und Gotha, ich würde sagen, schon nah beieinander, was Kultur angeht. Aber man merkt auch im Detail in Prozessen, natürlich sind es unterschiedliche Unternehmen und haben unterschiedliche Herangehensweisen. Und auf der einen Seite funktioniert es im Persönlichen sehr gut. Das ist, glaube ich, auch das, was uns hilft, was uns stark macht, dass sobald die Leute miteinander reden, wir gut zu Lösungen kommen, wir dann auch ein Ergebnis erzielen. Aber natürlich merkt man auch, dass unterschiedliche Vorstellungen und Kulturen einfach da sind. Und das kann man nicht einfach wegwischen, das kann man nicht einfach ignorieren. Wir können nicht sagen, wir sind neu und alles andere gab es nicht. Es gibt Menschen, die 30 Jahre vorher in einem Unternehmen gearbeitet haben, die legen das nicht von heute auf morgen ab. Das heißt, Kultur ist auch ein Prozess und erfordert auch Arbeit. Also einfach zu sagen, jetzt haben wir eine Kultur, hier ist die DIN A4-Seite, lest euch das durch, so sind wir dann künftig. Das funktioniert nicht. Und wir investieren da viel Zeit rein. Wir haben sowohl im PMI, also in dem Integrationsprojekt, als auch jetzt in der Strategie einen Teilbereich, der sich konkret um das Thema kümmert. Also Menschen, Kultur, all die Dinge darum, haben gemeinsames Mindset entwickelt, haben gemeinsames Führungsverständnis entwickelt, aber auch verschiedenste Formate, um immer wieder daran zu arbeiten und immer wieder zu schauen, wie schaffen wir was Gemeinsames. Das ist, würde ich sagen, so die Basis. Was dann am Ende wirklich hilft, sind gemeinsame Erfolge, gemeinsam Dinge zu schaffen, Projekte zu erledigen, weil das verbindet und man dann natürlich auch mit dem Neuen was verbindet. Denn am Ende so eine Bindung an ein Unternehmen oder eine Kultur macht auch aus, was haben wir geschafft, was haben wir erreicht. Und ohne was Neues ist es schwer, einen Schritt weiter als das Alte zu machen. Und da arbeiten wir natürlich auch dran. Und ich glaube, das ist auch was, was einfach Zeit braucht. Auch mit einem neuen Mindset, mit einer neuen Führungskultur brauchen wir einfach Zeit, um genau da reinzukommen, um uns da auch dran zu gewöhnen. Und das ist einfach ein Prozess, der braucht Arbeit und auch Aufmerksamkeit. Bei all den Fachthemen müssen wir auch gucken, vom Vorstand bis zu den Teams, dass wir uns damit beschäftigen, daran arbeiten. Denn wie gesagt, ein DIN A4-Zettel alleine, der löst kein Problem.
Genau, ich glaube auch, das ist einfach, Kultur ist gelebte Praxis und die Möglichkeiten, gemeinsam Praxis zu erleben, ist dafür dann notwendig. Und wie machst du es konkret, so das Thema Erfolge feiern? Und ist das was Neues in der Versicherungsbranche? Ja, also so, dass man sozusagen auch einen Werkstolz hat und nicht irgendwie Zurückhaltung übt, sondern eher zu sagen, hey, wir können richtig stolz sein, haben wir richtig was gewuppt, richtig Kamelle. Wie machst du das im Alltag? Oder was hat sich da vielleicht auch für dich bewährt, um das sozusagen zu stärken, dieses Modell?
Was sich bewährt hat in der Vergangenheit, aber auch, ich würde sagen, gerade jetzt im Fusionskontext sind gemeinsame Feiern, gemeinsame Events. Heute ist es dann die gemeinsame Komponente, dass Menschen zusammenkommen, die sich noch nicht so gut kennen, die aus zwei unterschiedlichen Unternehmen kommen. Das heißt, wir haben nicht nur dieses gemeinsame Feiern, sondern auch immer mehr ein Kennenlernen, auch ein persönliches Kennenlernen, was dann natürlich weiter die Zusammenarbeit stärkt, auch eine gemeinsame Kultur stärkt. Ich muss aber persönlich auch sagen, dass ich wahrscheinlich nicht die Beste bin in dem Thema Erfolge feiern, weil ich häufig dann den Schritt weiter schon mache und sage, oh, jetzt haben wir das geschafft, jetzt machen wir das Nächste. Da muss ich auch oft dran denken, oh, stimmt, also wir sollten jetzt auch mal innehalten, auch wertschätzen, was wir geschafft haben, uns drüber freuen und nicht sagen, ah, Projekt geschafft, toll, jetzt können wir morgen das Nächste machen, um wirklich auch mal, also diese Freude zu haben, gar nicht eine Ruhe reinzubringen, sondern zu sagen, wir freuen uns jetzt auch mal drüber. Denn sonst ist natürlich die Gefahr, dass man die Dinge irgendwie so abhakt, ohne richtig zu, also die Arbeit wertzuschätzen.
Ja, weil ich glaube, auch die Verlockung ist so groß, ne? Weil die Komplexität und die Dynamik und die Geschwindigkeit ist einfach so hoch und was du auch berichtest, da sind so viele Stränge, die einfach noch offen sind, die verknotet werden müssen, die synchronisiert werden müssen, dass man natürlich dann als Vorständin auch sofort sagt, oh geil, nächstes Projekt, so. Und es ist auch schön, dass du das teilst, dass du sagst, naja, das ist auch ein Learning für mich, einfach da nochmal so ein Stück weit auch in diesem ganzen Prozess immer wieder Phasen zu haben, das Tempo zu drosseln und einfach mal durchzuatmen und mit Menschen sozusagen auch den Status quo zu würdigen und auch irgendwie auch so ein Stück weit zu feiern. Das finde ich ganz wunderbar. Wenn du auf die Fusion bis jetzt so zurückblickst, gibt es so Punkte, wo du sagst, da habe ich für mich selber auch einen großen Werkstolz und das feiere ich persönlich irgendwie stark?
Total viele Themen. Ich überlege konkrete Beispiele, also weil es für mich einfach eine total starke Lernkurve war. Also neu im Vorstandsteam, der Merger, überhaupt das Thema Steuerung der Lebensversicherung übergreifend. Da habe ich das Gefühl, habe ich jede Woche irgendwie so ein Thema, wo ich mir denke, ach, das habe ich verstanden oder das ist gut gelaufen. Ja. Wow, wusste ich vorher noch nicht. Tatsächlich, ich würde sagen, so ein bisschen Stolz im Sinne von Vermarktung der Lebensversicherung im Konzern und nach draußen. Auf der einen Seite, also deshalb konkret Lebensversicherung, wir sind der kleinste Risikoträger, die kleinste Sparte im neuen Konzern. Das heißt, wir kämpfen natürlich schon um Aufmerksamkeit, um Ressourcen im Konzern. Und da ist es natürlich auch wichtig zu zeigen, was schaffen wir. Und ich glaube, dass wir in ein paar Dingen wirklich gut sind und bei bestimmten Dingen auch vorangehen im Konzern, also sozusagen das Schnellboot sind, Dinge umsetzen, wo wir dann feststellen, ach, die anderen Sparten fanden es auch cool, die machen jetzt das Gleiche. Das finde ich halt immer cool, zu sagen, hey, wir sind zwar die Kleinsten, aber wir haben da tolle Sachen geschaffen und gleichzeitig auch so der Blick nach draußen, wenn man drauf schaut bei all den Herausforderungen, die wir innen haben mit dem Merger, Kulturwandel, neuen Prozessen, ist es nach draußen unglaublich gut gelaufen, das ganze letzte Jahr. Also wir waren sehr erfolgreich, wir haben vertrieblich ausgebaut, neue Partner aufgebaut, wir kriegen super Feedback, dass die Dinge gut laufen und ich finde, das ist auch was, wo, also ich stolz drauf bin, wo ich aber auch sagen würde, da können alle hier oder viele drauf stolz sein, weil da natürlich viele dran gearbeitet haben, auch diese Präsenz nach außen zu schaffen und weiter auch Dinge zu schaffen, die uns auch vertrieblich und Richtung Kunde weiterbringen.
Ja, das also glaube ich auch. Also wenn man so sich reinliest oder auch mit Kollegen spricht, wenn wir haben uns auch getroffen beim IntroLab, man so ein bisschen erfährt aus dem Markt heraus, ne, gucken alle drauf und sagen, wow, voll cool gemacht und toll, wie das gestaltet worden ist und wie da unterschiedliche Perspektiven integrativ ineinander geflossen sind. Und das finde ich auch schön, dass du das sozusagen für dich auch nochmal ins Schaufenster oder aufs Tableau setzt, dass du auch sagst, Mensch, das ist voll cool, dass wir das so hinbekommen haben. Wenn du, damit würde ich gerne abschließen, nochmal so auf diese Dynamik der letzten Monate und auch vielleicht Jahre blickst und du dir auf, obwohl es hochdynamisch ist, in der persönlichen Entwicklung, in den Verantwortlichkeiten, die du übernehmen darfst, und du immer sagst, also immer noch dabei bist und sagst, ey, das ist total spannend, ich bin wirklich dankbar, da verantwortlich entscheiden zu dürfen. Gibt es so Punkte vielleicht, die du Menschen schenken kannst, die auch vor Veränderungen stehen und die manchmal aber vielleicht nicht dieses positiv geladene Bild drauf haben? Gibt es so Lifehacks vielleicht, die du noch teilen könntest zum Schluss, was du so empfehlen würdest, um sich so einer Haltung bewusst zu werden oder auch so einen Habitus zu bewahren?
Vielleicht drei Dinge. Einmal erst auf das Positive schauen. Also nicht erst die Probleme sehen, sondern zu überlegen, was ist das, was sich daraus ergibt oder was sind die Chancen, die ich daraus habe. Der zweite Punkt und vielleicht auch der wichtigste ist, Veränderungen mitzugestalten. Also nicht das Opfer der Veränderung zu sein und zu warten und zu gucken, was passiert denn da und vielleicht nicht das, was ich mir vorstelle, sondern da reinzugehen und zu sagen, ich kann da auch was draus machen, denn jede Veränderung bringt irgendwie was mit sich. Und wenn man Verantwortung übernimmt, in der Veränderung wird auch häufig gesucht, wer übernimmt Veränderungen, wer nimmt Themen, da einfach mit reinzugehen. Und als drittes vielleicht auch viel zu kommunizieren, also mitzuteilen, wenn es einem mit Themen nicht gut geht, mitzuteilen, aber auch, was man gerade empfindet, was man sich wünscht oder halt auch über Schwierigkeiten zu sprechen. Also es können rein fachliche Themen sein, zu sagen, hey, hier kommt jetzt irgendwie was Neues, ich kann damit fachlich noch gar nichts anfangen, können wir bitte mal darüber sprechen, warum wir das so machen oder wie ich mich darauf vorbereiten kann. Manchmal mag es ja auch ein Thema sein, ein neues System, ich brauche eine Weiterbildung, um mich damit wohlzufühlen. Und ich glaube, da hilft es einfach zu sprechen und das zu artikulieren, weil manchmal nicht klar ist, wer befindet sich wo, wer fühlt sich wohl, wer fühlt sich nicht wohl. Da reinzugehen und den Leuten auch mitzuteilen, wo bin ich gerade, dass einem geholfen werden kann.
Ja. Alina, ganz, ganz tolle Punkte. Kann ich auch super nachvollziehen und ich glaube auch, dass das ganz konkrete, hilfreiche Punkte sind, um einen positiven Bezug gegenüber der Veränderung aufzubauen und auch sich bewusst zu werden, dass es in Ordnung ist, auch Dinge zu formulieren, wo man noch nicht klar ist und wo man sagt, da fühle ich mich vielleicht auch unwohl und dass man eine Organisation auch aufbaut. Und das sehe ich bei dir zumindest aus dem Gespräch heraus, wo es auch in Ordnung ist, da sehr transparent zu sein mit den eigenen Befürchtungen und auch mit den eigenen Einschätzungen und dass dafür Raum gegeben wird und dass das sozusagen auch ernsthaft sozusagen im Austausch stattfindet. Und ich glaube, dieses Thema Selbstvertrauen, Vertrauen zu haben in sich, Selbstbewusstsein zu haben in der Transformation ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Und von daher danke ich dir, dass du den nochmal hervorgehoben hast. Und ich bedanke mich auch ganz, ganz doll, Alina, für deine kostbare Zeit und bin da sehr positiv und drück dir beruflich als auch persönlich ganz fest die Daumen und ja, bleib so nahbar und engagiert, wie du bist und wie ich dich erleben durfte. Und freue mich da jetzt schon auf unsere nächsten Begegnungen. Und Alina, herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke, Christoph, dass ich da sein durfte. Ich wünsche dir auch ein wunderbares Jahr 2026.
Dankeschön, das ist lieb. Und ich werde mir jetzt gleich nochmal in Ruhe den Podcast anhören und meine persönlichen Highlights nochmal herausarbeiten und mit euch teilen. Und seid gespannt auf die nächsten Folgen. Und ich freue mich da auch schon wieder mit ganz, ganz tollen Persönlichkeiten zu sprechen und so ein bisschen immer mehr zu lernen, wie gelingt gutes Veränderungsmanagement und wie können wir das auch so ein Stück weit auf das nächste Level heben. Herzlichen Dank. Ich durfte mir jetzt das Gespräch mit Alina nochmal in Ruhe anhören und habe für mich so drei richtig gute Highlights identifiziert, die ich jetzt einfach nochmal gebündelt mit dir teilen möchte. Und zwar das erste ist, so die wahre Kraft der Transformation liegt in der kulturellen Synchronisation und nicht nur in der strukturellen Verschmelzung, ne? Denn erfolgreiche Fusionen werden mehr durch aktive Bemühungen zur Angleichung von Denkweisen, Verhaltensweisen und gemeinsamen Werten angetrieben, als durch technische Integration oder Prozesskonsolidierung. Und Alina betont in ihrem Gespräch und in ihren Ausführungen, dass die Investition in die Entwicklung eines gemeinsamen Mindsets und Führungsverständnisses entscheidend ist, da Kulturen und menschliche Verbindungen die echte Integration großer Fusionen schafft. Das fand ich toll. Und ich fand den zweiten Punkt, der mir aufgefallen ist, auch super toll, nämlich, dass schnelle, hochriskante Veränderungen wie so eine Fusion dann vor allem gut funktioniert, wenn Leute befähigt werden, Verantwortung sozusagen zu übernehmen. Also in einer komprimierten Veränderungszeit beschleunigt die Dezentralisierung der Entscheidungsfindung an motivierte Individuen den Fortschritt und reduziert Engpässe. Und Alina beschreibt, wie die Zuwendung von Veränderung während der Fusion, basierend auf vergangenen Leistungen und Kompetenzen, die Organisation komplexe Aufgaben reibungslos und unter strengen rechtlicher und zeitlicher Umsetzung ausgeführt hat und so auch auf der Erfolgsspur blieb. Und der dritte Punkt, den finde ich auch ganz toll, finde ich persönlich auch ganz wichtig, das Feiern kleiner Erfolge und kultureller Kohäsion ist entscheidend, um die Motivation in turbulenten Zeiten aufrechtzuerhalten. Das kann ich nur unterstreichen, denn ne, die regelmäßige Anerkennung und gemeinsame Erlebnisse schaffen einfach emotionale Bindungen, die Teams durch unsichere, herausfordernde Transformationsphasen tragen. Und Alinas Ansatz umfasst die Organisation gemeinsamer Veranstaltungen und die Betonung von Erfolgen, um eine gemeinsame Identität zu stärken und auszubilden. Und das waren, finde ich, wirklich drei ganz tolle Highlights. Und ja, ich glaube, da war einiges drin. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und freut euch schon auf die nächste spannende Folge, die ansteht. Das wird auch ganz spannend, ganz anderer Kontext. Da geht es um ja, Jungunternehmen und ja, sprich mit einer HR-Influencerin, die sich gerade mit den jüngeren Generationen beschäftigt. Und ja, das Gespräch, das wird auch großartig. Also, bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change. Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.